Schlagbaum.
Hallo zusammen. Ich freue mich heute in wieder größerer Runde zusammen mit Sabine Schröder und Patrick Liebeler den Schlagbaum Nummer 9 einzuleiten. Mein Name ist Ulrich Möllenhoff, Anwalt in Münster. Und Patrick, dich kennen wir schon von der letzten Version unseres Schlagbaums. Freue mich, dass du wieder dabei bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein.
Wir haben spaßeshalber gesagt, wenn man etwas einmal wiederholt, ist es schon eine Tradition. Vielleicht sollten wir das konzeptionell nochmal weiter durchdenken. Denn ich denke, das passt sehr, sehr gut. Die Beratungs- und theoriefreudige Sicht aus der Juristerei und auf deiner Seite die durch viele Jahre Konzerntätigkeit geprägte praktische Sicht auf die verschiedenen Fragestellungen von Zoll und Export. Insofern freue ich mich, dass wir heute auch ein bisschen Exportkontrolle besprechen können. Du hast aber noch einen weiteren Gast mitgebracht. Sabine Schröder, wir haben vorher besprochen, wir können uns duzen.
Ja.
Schön, dass du auch dabei bist. Du bist in einem Großkonzern, so haben wir gesagt, tätig. Ich glaube, es ist auch okay, wenn man sagt Siemens. Wobei du als nicht heute als Leiterin Exportkontrolle und Zoll heute vorträgst, sondern als Privatperson. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute aus deiner Sicht über die Themen, die wir heute besprechen wollen, auch ein wenig uns unterhalten können.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich kommen durfte. Und ja, es ist auch so, dass ich nicht mehr so ganz so lange aktiv im Konzern sein werde. Ich kann mich also bald in den Unruhestand verabschieden.
Wir können in Ruhe mal irgendwann besprechen, ob das eher eine freudige oder eine beängstigende
ist. Eher freudig.
Aber ich glaube, die Sache mit dem Unruhestand, Patrick, magst du auch noch ein Stück weit ergänzen. Nicht, dass du aufhören willst, sondern du möchtest an den Unruhestand anknüpfen sozusagen.
Genau, ich bin ein bisschen mitverantwortlich für Sabines Unruhestand, weil ich sie dazu motivieren konnte, ihre Expertise und ihr Fachwissen in Zukunft uns bei der Pasani Academy noch im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung zu stellen. Ähnlich wie du das ja auch schon machst. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute in der Runde zu dritt sind und ich die beiden Pasani Experten für Exportkontrolle zusammen habe und wir uns zu dritt in deinem Podcast heute unterhalten können.
Ja, super. Wir haben uns heute ein Thema auch tatsächlich mit sehr viel Praxisbezug rausgesucht. Wenn man das Thema so hört, klingt es sehr verstaubt theoretisch, aber in der Praxis hat es ganz viele Fragestellungen und Umsetzungsthemen. Wir haben uns heute überlegt, wir reden über Anträge und Genehmigungen. Und zwar ganz besonders beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, beim BAFA. Die Behörde, die direkt unter dem Bundeswirtschaftsministerium unseren Außenwirtschaftsverkehr verwaltet, zumindest im Bereich deren Zuständigkeit. Abgekürzt als BAFA spricht man insbesondere von dem Teil der Behörde, der nicht sich mit Dingen wie Abwrackprämie oder sonstigen Fragestellungen beschäftigt, sondern vor allen Dingen mit der Ausfuhrkontrolle und allem, was in dem Zusammenhang zu kontrollieren und beachten ist. Wir hatten bewusst das Ganze auf Antrags- und Auskunftsverfahren beschränkt, weil das als solches schon so vielfältig ist und auch gesetzlich durchaus einige Klippen birgt, dass wir gesagt haben, darüber reden wir heute mal und schauen mal, inwieweit wir die juristische Theorie mit der Praxis aus den Konzernerfahrungen verbinden können. Wenn wir von Anträgen beziehungsweise, wir haben die Auskünfte mit einbezogen, von Auskunftsanträgen reden, dann denkt wahrscheinlich jeder als erstes mal auf einen Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung beziehungsweise Verbringungsgenehmigung. Also die Frage an das BAFA, darf ich eine bestimmte Ware, darf ich eine bestimmte Software, eine bestimmte Technologie aus der Europäischen Union beziehungsweise aus Deutschland in ein anderes Land, im Wesentlichen in ein Drittland, also außerhalb der EU exportieren. Und dafür ist, wenn die Ware, die Software, die Technologie auf der Liste, die der EU-Dual-Use-Verordnung angehangen ist, notiert ist, eine Genehmigung erforderlich. Und diese Genehmigung beantragt man nicht mehr wie früher mit Formular und Schreibmaschine, sondern das geht heute über ein Computerportal. Und das ist, glaube ich, der Hauptanwendungsfall für die meisten Unternehmen, wie Anträge zum BAFA gerichtet werden. Wie sieht das bei euch in der Praxis aus, Sabine? Magst du da irgendwie ein paar Dimensionen, wie so ein Großkonzern Genehmigungsgeschäft betreiben?
Ja gut, ich meine, bei so einem Großkonzern, wie du schon sagst, da es geht ja nichts mit Papieren, sondern das sind Verfahren, die an Elanka dran geflanscht sind. Dort werden die Anträge erstmal quasi intern eingestellt, geprüft, Vier-Augen-Prinzip, und dann wird das Knöpfchen quasi gedrückt. Und natürlich stimmen sich auch intern die verschiedenen Spezialisten darüber ab, wenn ein Antrag, sage ich jetzt mal, keine Aussicht auf Erfolg hat. Ja, also es ist zwar nicht verboten, aber es ist keine Aussicht auf Erfolg. Wie gehen wir damit um? Wollen wir es überhaupt machen? Wie können wir das ganze Projekt darstellen? Also das ist ein riesen Aufwand, der da getrieben wird, um da auch qualitätsgesichert, so wie die BAFA das auch möchte, die Anträge formvollendet zu stellen.
Da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir uns über einen praktischen Fall unterhalten. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss im Vorfeld sich schon anschauen, was beantragt man da, in welcher Form beantragt man das. Also mit Form meine ich jetzt weniger die Computerform, als was muss ich alles beifügen, was muss ich alles an zusätzlichen Informationen dem BAFA zur Verfügung stellen, bevor dann über den Antrag sinnvollerweise entschieden werden kann. Das ist so. Wenn ich eine Ware, eine Software, eine Technologie habe, die auf Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung steht, dann ist der Fall klar, dann muss ich zumindest eine Genehmigung beantragen. Wenn das mit meiner Ware, Software-Technologie nicht der Fall ist, dann haben wir trotzdem in der Dual-Use-Verordnung die Möglichkeit, dass mir eine Genehmigungspflicht auferlegt wird. Vor allen Dingen dann, wenn ich meiner eigenen Mitteilungspflicht gefolgt bin, dass ich weiß, positive Kenntnis, dass eine Verwendung im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen militärisch oder nuklear geplant ist. Das ist diese Catch-all-Klausel, die es in Artikel 4 gibt, die auch das ein oder andere Mal von Bedeutung ist, aber ich glaube, Sabine, korrigiere mich, in der Anwendung gar nicht so häufig.
Naja gut, es kommt auf dein Geschäft an, wenn du im Nukleargeschäft unterwegs bist. Dann natürlich, weil dann habe ich sogar unter Umständen im einen Antrag zwei Sachen. Ich habe einmal die gelisteten Güter und ich habe aber auch die Endverwendung. Ich habe zum Beispiel ein Kernkraftwerk, ja, wo ich also hinliefern möchte. Also das sieht man auch, aber eben das ist ein spezieller Kreis an Unternehmen, die das nur trifft.
Wobei wir ergänzen müssen, dass die Verwendung im nuklearen und im militärischen Bereich auf bestimmte Länder beschränkt ist. Weltweit wäre nur die Verwendung im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen beschränkt. Das ist bei einzelnen Ländern schon ganz wichtig. Zum Beispiel bei China. China ist kein Land, bei dem ein entsprechendes Embargo gilt. Und deswegen ist die verwendungsbezogene Exportkontrolle im Fall China eigentlich nur möglich bei einer Sorge, dass die Ware im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen eingesetzt wird.
Genau.
Eine sehr lang schon existierende Diskussion, ob man da nicht auch im Embargo-Bereich nachbessern müsste. Aber das führt, glaube ich, heute zu weit. Aber das ist wichtig, dass man diese Unterscheidung durchaus macht. Wenn ich unsicher bin, ob mein Vorgang genehmigungspflichtig ist oder möglicherweise sogar verboten, dann habe ich ja noch die Möglichkeit, Auskünfte zu erlangen beim BAFA. Und das sieht dann nicht so aus, dass man zum Telefonhörer greift, obwohl das auch das ein oder andere Mal passieren kann, sondern das sieht dann so aus, dass man einen Antrag auf Auskunft stellt. Und da gibt es zwei verschiedene. Das eine ist ein Antrag auf Auskunft zur Güterliste. Das ist dann eine Anfrage, ob eine bestimmte Ware, eine bestimmte Software, eine bestimmte Technologie auf eben jener Güterliste enthalten ist. Passiert das häufig bei euch im Tagesgeschäft, dass ihr solche Anträge stellt zur Klärung?
Also ich glaube, hauptsächlich kommt das zum Tragen, wenn man also Produkte hat, die neu entwickelt werden, also die man glaubt, in eine Richtung ein klassifizieren zu müssen, aber im Normalfall nicht. Also wir haben ja die Spezialisten, die da ausgebildet sind, das eher nicht.
Das bedeutet dann praktisch, dass ihr mit einer großen Techniker besetzten Abteilung solche Überprüfungen macht. Ich glaube, für den Mittelstand das schon gelegentlich.
Genau.
Es ist auch ein wirklich sinnvolles Vorgehen. Es gibt vor allen Dingen einen praktischen Fall, den wir aus unserer Beratungspraxis kennen. Das ist der Fall, dass eine Unklarheit sich insbesondere an der Grenze ergibt. Dass man eine Ware zur Ausfuhr anmeldet.
Ja.
Und der Zöllner zu Recht die Frage stellt, was ist das für eine Ware? Darf ich die ausführen? Und dann das Unternehmen einen entsprechenden Antrag beim BAFA stellt, um die Ware dann doch noch klassifizieren zu lassen, beziehungsweise, so heißt dieser Antrag, sich bestätigen zu lassen, dass die Ware nicht auf einer Güterliste enthalten ist. Das ist ein Fall, den ich aus der Praxis kenne.
Genau, und dann ist es auch meistens ja so, dass man den Hinweis auch auf die Zollbehörde gibt, ja, auf den Ausfuhrvorgang, damit das BAFA auch entsprechend informiert ist darüber.
Genau, den kann man dann entsprechend bei der Ausfuhr verwenden. Und wenn der positiv beschieden wird, wenn es also heißt, die Ware ist nicht auf einer Güterliste, dann ist die Ausfuhr auch möglich. Und im anderen Fall muss ich halt einen Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung stellen. Das ist so. Genau. Ja. Dann haben wir noch einen anderen Bereich Auskünfte, vielleicht das auch nochmal aus der Praxis. Auch das trifft wahrscheinlich eher die mittelständischen Unternehmen oder die kleineren Unternehmen oder solche, die nicht ganz so häufig Ausfuhren tätigen. Das ist die ganz normale Auskunft. Und die ist beim Bundesausfuhramt als Auskunft zum Außenwirtschaftsverkehr bezeichnet. Also immer dann, wenn ich beabsichtige, irgendeine Handlung im Außenwirtschaftsverkehr vorzunehmen, dann kann ich mir bestätigen lassen, ob ich dafür eine Genehmigung benötige oder ob etwas verboten ist. Das ist weniger formal, meiner Erfahrung nach. Kommt das bei euch auch gelegentlich vor, dass ihr einfach grundsätzlich einen Vorgang bewerten lasst?
Also ist mir auch aus meiner Tätigkeit nicht bekannt. Ja, ich weiß nicht, ob andere Kollegen das schon gemacht haben. Das Problem an diesen, also wir nennen die auch Voranfragen, ja. Das Problem, was sich natürlich daraus ergibt, dass ich nur zu dem Zeitpunkt, wo ich frage, quasi die Auskunft bekomme. Wenn ich meine Genehmigung dann beantrage, vielleicht 3 Monate später, weil das Geschäft zustande gekommen ist, kann sich ja die Situation schon wieder geändert haben. Deswegen, also ich aus meiner Erfahrung, wir haben eigentlich nur direkt mit den Genehmigungen gearbeitet.
Ja, also die Tatsache, dass ein Vorgang keiner Genehmigung bedarf, ist etwas, was sogar im Gesetz ausdrücklich als Auskunftsmöglichkeit eingestellt ist. Genau. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass das BAFA an dieser Stelle schon eine Auskunft geben muss. Es ist sogar so, dass der Gesetzgeber sagt, einen solchen Antrag darf nur jemand stellen, der zuverlässig ist. Also die Gewähr bietet auch im Übrigen die Gesetze einzuhalten. Aber ich denke, der allgemeine Auskunftsanspruch, den wir ja gegenüber unseren Behörden haben, überlagert das ein Stück weit. Und ich beziehe mich hier auch wieder auf eher die kleineren oder mittelständischen Unternehmen, die sagen, ja, gerade im Embargo-Bereich frage ich lieber einmal mehr nach, als dass ich später reinfalle.
Genau.
Dafür kann man natürlich eine solche Auskunft benutzen, auch wenn, muss man deutlich sagen, ein Verfahren damit zeitlich ganz erheblich nach hinten geschoben wird. Weil, wie heißt das salopp, wer viel fragt, kriegt auch viel Antworten. Also wenn ich die Frage stelle, was ja durchaus sinnvoll sein kann, dann muss ich aber damit rechnen, dass die Behörde mir nach einer gewissen Bearbeitungszeit auch eine Auskunft gibt, die mir möglicherweise nicht gefällt. Das ist da so ein bisschen das Problem bei diesen Auskünften. Aber das ist auch der große Vorteil, weil ich dann auf der sicheren Seite bin, wenn ich eine solche Auskunft eingeholt habe.
Naja, und ich gehe dann auch nicht einen Vertrag ein, den ich dann unter Umständen gar nicht erfüllen darf. Also das ist zwar, wie du sagst, zwar zeitlich eventuell herausfordernd, aber es ist einfach auf der sicheren Seite.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass ich bei Embargos bereits bei Vertragsschluss gegebenenfalls den Regelverstoß habe. Und deswegen kann es sinnvoll sein, noch bevor ich das Angebot abgebe, eine solche Auskunft einzuholen. Absolut. Aber ja, auch das schiebt die Sache dann ganz deutlich wieder nach hinten. Das muss man wissen. Und was überhaupt nicht sinnvoll ist, während ein solches Verfahren läuft, dass man dann die Handlung, weswegen man eigentlich die Auskunft verlangen will, dann vornimmt. Also das dauert so lange, jetzt schließe ich den Vertrag einfach. Ja. Das ist nun wirklich nicht angezeigt, denn ich sollte dann schon die Antwort abwarten. Das würde ich nicht nur aus Respektsgründen erwarten, sondern wenn ich die Frage stelle und die Handlung dann tue, obwohl ich die Auskunft noch nicht habe und möglicherweise die Auskunft anders ausfällt, dann habe ich sicherlich ein gewisses Rechtfertigungsproblem im Anschluss daran. Jetzt kommt wieder so ein bisschen der Strafverteidiger bei mir durch.
Ja, genau.
Ja, das ist, es gibt noch ganz viel mehr Anträge und Auskunftsgeschichten, die man beim BAFA starten und versuchen kann. Ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass dass sämtliche Bediensteten des BAFAs sehr bemüht sind, auf etwaige Anfragen auch zu antworten. Das erleben wir auch auf entsprechenden Tagungen. Und trotzdem ist, glaube ich, die Masse, die an Fragen kommt, gerade bei Verschärfungen von Embargos, einfach so viel, dass die Bearbeitungszeiten immer noch länger sind. Und das muss man auch sagen, bei reinen Auskunftsanträgen ist das BAFA nicht verpflichtet, nachzuforschen. Du hattest das gerade schon gesagt, wenn sich zeitlich etwas ändert, ich will das ergänzen, nicht nur wenn sich zeitlich irgendwann später das Gesetz ändert, gilt die Auskunft nicht mehr, ich glaube, das ist klar, aber auch wenn ich einen Teil des Sachverhalts nicht erwähne, dann muss man wissen, dass die Behörde nicht verpflichtet ist, nachzufragen, sondern die entscheiden über das, was sie wissen, mehr nicht. Und das kann die Sache teilweise ein bisschen schwierig in der Anwendung machen, aber trotzdem. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und auch wenn es länger dauert, die Auskünfte sind teilweise schon sehr, sehr gut, die man aus Ersporn bekommt.
Ja.
Das als allgemeinen Überblick. Jetzt kann ich trotzdem, Stichwort lange Bearbeitungszeiten, sagen, ich will einfach keinen Genehmigungsantrag stellen. Da gibt es im deutschen Recht schon seit vielen Jahren eine Möglichkeit, wie man um die Einzelanträge herumkommt, will ich mal salopp sagen. Natürlich muss man im Falle des Falles einen Antrag stellen. Aber es gibt eine verwaltungsrechtliche Möglichkeit, wie ich einen Ausfuhrvorgang, der eigentlich genehmigungspflichtig ist, auch gestalten kann, ohne dass ich einen Einzelantrag nicht nur stellen muss, sondern Zweifel sogar stellen darf. Das sind die Allgemeingenehmigungen, was ganz Besonderes im deutschen Recht, was wir in Europa übernommen haben, Patrick. Da ist in diesem Jahr schon was komplett Neues passiert.
Ja, genau. Da gab es am 30. Januar erst einen Sondernewsletter des BAFA, also was die allgemeinen Genehmigungen oder viele der allgemeinen Genehmigungen geändert hat und auch ein paar neue allgemeinen Genehmigungen geschaffen hat. Und das, glaube ich, ist dann durchaus für unsere Community auch interessant, dass wir da vielleicht kurz drüber sprechen und das einordnen, weil es eben ein aktuelles Thema ist. Was hat sich denn an dieser Front getan?
Was hat sich an der Front getan, Patrick?
Ja, ich glaube, erstmal sollte man einordnen, was ist die allgemeine Genehmigung überhaupt und was hat es für eine Konsequenz, wenn ich diese allgemeinen Genehmigungen in Anspruch nehmen möchte, unter Umständen für mich als Unternehmen?
Juristisch kann man sagen, allgemeine Genehmigungen sind, wie der Name sagt, Genehmigungen, die sich an die Allgemeinheit, also an eine Vielzahl von Personen richtet. Da kriege ich nicht einen Einzelgenehmigungsbescheid in die Hand, sondern die zuständige Behörde, in diesem Falle das BAFA, veröffentlicht das und spricht damit gegenüber allen, die für dies Anwendung finden kann, eine Genehmigung für Ausfuhrvorgänge oder Verbringungsvorgänge aus. Und das ist in zwei Ausprägungen. Zum einen im Dual-Use-Bereich, zum anderen im Rüstungsbereich. Da wäre es dann das Bundeswirtschaftsministerium als zuständige Behörde. Und diese Allgemeingenehmigungen sind tatsächlich so eine deutsche Erfindung. Wir haben das seit vielen Jahren schon in unser Verwaltungsverfahrensgesetz. Da ist es dann die sogenannte Allgemeinverfügung. Und die hat die Exportkontrolle übernommen und hat dann daraus die Allgemeingenehmigungen genommen. Und Sabine, ihr habt im Unternehmen viel Anwendung für diesen Bereich, oder?
Ja, ich denke mir, da kann man in großen Konzernen guten Nutzen definitiv von ziehen. Und wie du auch einfach sagst, ich habe eine Schnelligkeit in dem Thema. Ja. Und das ist natürlich der große Vorteil, dass ich eben halt nicht auf die Anträge warten muss. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Eigenverantwortung. Ich muss prüfen, passt mein Produkt darunter? Habe ich den Länderkreis richtig gewählt? Und das ist natürlich klar, man muss da sehr verantwortungsvoll mit umgehen.
Es ist in der Tat so, ich kann die Ausfuhr einfach vornehmen und melde dann, kodiere dann bei meiner Ausfuhranmeldung, dass ich eine bestimmte Allgemeingenehmigung verwende. Ich brauche also quasi keine Kontaktaufnahme mit dem BAFA, sondern kann einfach bei der Ausfuhr auf die Allgemeingenehmigung Bezug nehmen. Und das macht es natürlich sehr, sehr schnell. Ich muss mich für einzelne AGGs registrieren, aber das kann ich unabhängig vom Ausfuhrvorgang. Der Ausfuhrvorgang selbst wird durch das Einholen einer Genehmigung halt nicht verzögert. Das ist, glaube ich, der große Nutzen. Aber wie macht ihr das, wenn du sagst, wir müssen es erst prüfen, wir müssen besondere Compliance-Anforderungen einhalten? Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen?
Naja, ich meine, ich muss einfach, was heißt einfach? Ich muss einfach schauen, wenn ich mein Produkt klassifiziert habe, dass ich dann eben halt schaue, passt dieses Produkt in einer der AGGs rein, ja, und dann muss ich das auch im System hinterlegen, weil ich kann ja nicht bei jeder Ausfuhr mal durchgucken und schauen, was nutze ich denn jetzt in dem Fall, weil dann verliere ich ja dann auch wieder meine Geschwindigkeit. Also man muss schon neben der Klassifizierung des Produktes dann matchen mit den AGGs und das in den Systemen hinterlegen.
Und also ihr hinterlegt das direkt im Materialstamm.
Ja.
Das heißt, also hinter dem Materialstamm ist direkt hinterlegt, dieses Produkt darf auf Basis der folgenden AGGs an folgende Länder exportiert werden.
Genau. Und das erfordert natürlich auch wieder eine hohe Compliance, weil ich muss natürlich auch, wenn Änderungen, wie in dem Fall jetzt, wo wir Länderkreisänderungen gesehen haben, das muss ja auch im System dann auch wieder hinterlegt werden.
Mhm.
Ja, das ist auch immer eine regelmäßige Maintenance, die da reinkommen muss in die Systeme.
Ah, das heißt also, die Nachricht jetzt neuer AGGs ist auch ein Stück weit Hausaufgabe. Im Materialstamm muss geändert werden.
Genau.
Und die Komplexität kann ja unterschiedlich groß sein, weil es betrifft ja dann nicht nur den Materialstamm, also nicht nur die technischen Eigenschaften des Produktes, sondern in der AGG können ja noch unterschiedliche andere Kriterien drinstecken. Welcher Länderkreis ist betroffen? Welche Meldepflichten habe ich vielleicht, wenn ich die AGG in Anspruch nehme? Und wenn ich dann unterschiedliche AGG in Anspruch nehme, dann habe ich auch hier unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche Meldepflichten, unterschiedliche Länderkreise und so weiter. Das dürften so die wesentlichen Punkte sein, die neben den Produktspezifika und den AGGs noch geregelt sind, oder?
Ja, genau. Und dann hast du natürlich auch die Gültigkeiten, die auch immer nachgezogen werden müssen, weil ich meine, das System muss ja sofort stoppen, wenn die AGG eben halt nicht mehr gültig ist. Also das ist, wie Ulrich sagt, das ist Hausaufgabe, das muss eben halt gescheit eingestellt sein in den Systemen.
Jetzt wieder die Sicht der mittelständischen und kleinen Unternehmen. Ich glaube, die haben das nicht alle im Materialstand. Das ist auch eine Menge Arbeit im Einzelnen. Es gibt auf der Seite des BAFA ein ganz wunderbares Tool, dem ich sonst auch individuell schauen kann, inwieweit mein Vorgang unter einer AGG fällt. Macht das BAFA nicht ganz uneigennützig. den AGG-Finder, wo ich die Ware und die Destination eingeben kann. Das werdet ihr dann wahrscheinlich nicht mehr nutzen, aber wenn ihr das alles schon im Vorfeld eingetragen habt. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Arbeitserleichterung für die Unternehmen, dann für einen individuellen Exportvorgang nochmal nachzuschauen, welche AGG gilt und unter welchen Voraussetzungen kann ich sie benutzen. Da ist eine Besonderheit, auf die ich noch hinweisen will. Ich sage das auch in Veranstaltungen immer gerne. Wenn man eine AGG nicht ständig benutzt, dann ist das so hilfreich, wenn man sie sich einfach nochmal stumpf anguckt. In so einer AGG steht tatsächlich nicht viel drin. Das ist ein DIN A4 Blatt 2-3. Mehr ist das nicht. Und da ist es überwiegend weiß. Also das ist nicht so wahnsinnig viel Text in der AGG. Deswegen, man kann sie sich wirklich nochmal jedes Mal kurz angucken. Denn da gibt es manchmal so Nebenbestimmungen drin und die sind gemein. Also wir hatten schon Fälle, wo bestimmte Empfänger ausgeschlossen wurden, wo auf einmal nicht mehr an die Polizeikräfte geliefert werden durfte beispielsweise. Wo bestimmte Ausnahmen für bestimmte Produkte doch nochmal irgendwo in der Nebenbestimmung drin waren. Das sind Fehler, die möchte man nicht. Es führt zwar nicht dazu, dass man die Nutzungsmöglichkeit einer AGG verliert, Aber wenn ich irgendwelche Empfänger ausgenommen habe oder auch ein Klassiker, irgendeine Freizone, ich liefere in einen Freihafen, und der Freihafen ist halt nicht umfasst von der AGG, dann habe ich die AGG zwar angegeben, aber einen Exportkontrollverstoß begangen. Also deswegen werbe ich auch immer dafür, die Dinger dann doch nochmal in die Hand zu nehmen und dann doch nochmal einen Blick reinzuwerfen, weil da der Teufel manchmal im Detail ist. Du sprachst eben die Laufzeit an einer AGG. Wir haben jetzt bei der Aktualisierung gesehen, da war noch eine lustige Besonderheit drin. Da waren ein paar AGGs, die sind nur wenige Wochen verlängert worden.
Ja, genau. Das hatten wir, das ist uns aufgefallen und wir haben uns gefragt, warum.
Ja, wir können es nicht sagen, es steht nicht in der
Nachricht.
Es kann nur eine Vermutung geben, dass man neue AGGs eingeführt hat und gesagt hat, wir gucken uns das jetzt mal an bis zum Regelablaufdatum. Das wäre 31.03. Und entscheidet dann, ob sie sich als gut bewährt haben, um sie dann dauerhaft laufen zu lassen. So war, glaube ich, unsere gemeinsame Überlegung im Vorgespräch. Insofern, bisher sind AGGs eigentlich nie vollständig gestrichen worden, sondern sie sind eigentlich immer nur modifiziert und in der Regel ein Jahr verlängert worden. Und dieses Verlängerungszeitpunkt ist halt immer zu März eines Jahres und nicht zu Jahresbeginn oder Ende Januar wie aktuell. Ich glaube, das wird der Grund sein, vermuten wir. Ja. Und das andere, was uns aufgefallen ist, es gibt eine Ankündigung auf eine Konsortialgenehmigung. Die ist aus dem Großkonzern durchaus bekannt.
Genau, also dass der Konsortialführer einen Antrag stellen kann, auch für seine Konsortialmitglieder und unter Umständen auch Lieferanten. Aber das, was die jetzt dort ankündigen, ist ja auch hauptsächlich in der Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten gedacht. Also zumindest ist das unter diesem Begriff nochmal erwähnt worden und
deutlich sagen, gilt noch nicht.
Gilt noch nicht, ist nur eine Ankündigung, genau.
Eine Ankündigung soll dann so sein, dass alle Konsorten, also Mitglieder eines Konsortiums, ein Vorverfahren so durchlaufen haben. Ich vermute, das hat was mit Zuverlässigkeit zu tun. Und dann kann der Konsortialführer einen Antrag stellen auf Genehmigung und dann wird er einmal fürs gesamte Konsortium entschieden. Und dann können sich alle an diese Gesamtgenehmigung halten. So muss man es, glaube ich, verstehen, oder?
Genau, also und vor allen Dingen, was wichtig ist, ist es definitiv auch nur für nationale Teilnehmer gedacht. Also nicht in der anderen Genehmigung, dass wir ja auch gesehen haben, dass ich innerhalb der EU zusammenarbeiten kann, sondern ich rede hier wirklich dann nur über Konsortien, die jetzt in Deutschland geschlossen werden.
Ja gut, das sind Genehmigungen, die oder Allgemeingenehmigungen, wenn es als Allgemeingenehmigung angekündigt wird oder als Sammelausfuhrgenehmigung, wie auch immer, dann ist es eine von einer deutschen Behörde und die wird nur in Deutschland wohlgültig sein. Aber ich glaube, da müssen wir im Laufe des Jahres die Änderungen noch abwarten. Das könnte eine Vereinfachung sein für Großprojekte. Mir kam so spontan Kraftfahrttechnik in den Kopf. War nicht falsch bei dir, Sabine?
Ja, also sowas oder eben halt große, dass man also große Fabriken
Großprojekte und dafür Einzelteile ausführt.
Genau. Und viele Beteiligte eben halt an dem Spiel hat. Genau.
Genau. Ich denke, da werden viele Unternehmen sich zukünftig auch noch mehr darauf stützen müssen. Wobei, man ist ja ehrlicherweise gar nicht frei darin. Wenn der Anwendungsfall einer AGG gegeben ist, dann muss ich die auch benutzen. Dann kann ich nicht eine Einzelausfuhrgenehmigung beantragen. Das vergessen auch viele. Also das ist schon ein Alternativverhältnis. Insofern macht es Sinn, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und die reine Zeitüberlegung ist ja bei AGGs durchaus eine entscheidende. Denn ein Genehmigungsverfahren kann tatsächlich auch noch mal eine ganze Zeit dauern.
Ja, und ich meine, wir hören ja auch immer die Bitte auch des BAFAs aufgrund der vielen, vielen Anträge, dass eben halt man nicht unnütz eben halt die Anträge stellt. Ja, zum Beispiel war ganz interessant im Vortrag. Also wenn in einer Embargo-Situation ein Absatz steht, es ist verboten, dann ist dahinter ein Punkt, dann stelle ich keinen Antrag. Und genauso, wenn ich eine AGG nutzen kann, dann stelle ich auch keinen Antrag, weil ich blockiere ja quasi wieder die Pipeline. Ich verstopfe das für andere Wirtschaftsteilnehmer, die also dringend auf ihre Genehmigung warten und die wiederum dann länger braucht, weil die Behörde dann belastet ist.
Gerade die Sache mit dem Verbot ist, glaube ich, nochmal eine wichtige theoretische Unterscheidung. Ein ja. Verbot ist ein Verbot und hier gilt es erlaubt der Spruch, was ist ein Nein, nicht zu verstehen.
Ja.
Wenn es verboten ist, dann geht es halt nicht.
Ja, da kann die BAFA auch nicht zaubern.
Nee, das ist von Gesetzes wegen. Es gibt für wenige Verbote, gerade im Embargo-Bereich gibt es Ausnahmen. Das stimmt. Die stehen aber dann im Gesetz, da kann ich mich erstmal erkundigen, für humanitäre Zwecke und so weiter und so weiter. Aber das ist die absolute Ausnahme. Und ansonsten ist es tatsächlich verboten. Ich kenne da keine Statistik zu. Ich höre das auch immer wieder von Mitarbeitern des BAFA, dass auch solche Anträge kommen. Das stimmt. Aber ich habe schon einen Eindruck, dass die Vielzahl der Ausfuhrwilligen auch ein hohes Maß an Kompetenz haben und sich bemühen, die Dinge beim BAFA so zu präsentieren, dass das BAFA möglichst zügig drüber entscheiden kann.
Und das BAFA hatte in dem Newsletter auch explizit darum gebeten, wenn man einen Einzelantrag gestellt hat und das greift jetzt die AGG aufgrund der Änderung, dass man dann die Anträge, die Einzelanträge auch wieder storniert und die AGG entsprechend in Anspruch nimmt. Weil das macht es natürlich für beide Seiten leichter. Zum einen muss der Beteiligte nicht mehr warten und der Stapel an Anträgen beim BAFA wird wieder entsprechend kleiner und das können die echten Anträge, die noch eine Einzelgenehmigung bedürfen, dann eben auch schneller bearbeitet werden.
Ja, das bringt mich zu dem praktischen Fall, den ich mitgebracht habe, der im letzten Jahr vom für das BAFA zuständigen Verwaltungsgericht in Frankfurt entschieden wurde. Nicht unser Fall, muss ich dazu sagen. Ich hätte das mit Sicherheit so nicht beantragt, aber gut, ich kenne den Fall auch nur aus dem, was das Gericht berichtet hat. Und aber das zeigt ganz gut, wie es einem gehen kann, wenn man einen Export plant, bei dem ernsthafte Sicherheitsbedenken existieren. Es geht um ein Urteil oder ein Beschluss, ist es vielmehr, des Verwaltungsgerichts in Frankfurt, erste Instanz. Dort hat ein Unternehmen sich mit folgendem Fall an das Gericht gewandt. Die haben offensichtlich Anfang Februar 2024 sich an das BAFA gewandt. Im Sachverhalt des Urteils steht, man habe eine Genehmigung beantragt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben einfach einen Antrag auf Erteilung eines Nullbescheids gestellt, was halt eine Anfrage ist, zu bestätigen, dass ein bestimmter Vorgang keiner Genehmigung bedarf. Und ich nehme an, dass sie den Antrag gestellt haben, dass das hier falsch steht. Und die haben also Anfang Februar einen solchen Antrag an das BAFA geschickt. Liebes BAFA, teilen wir mit, dass für den folgenden Vorgang, Lieferung in die Türkei war hier das Thema, eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Und das BAFA hat sich im Mai 2024 darauf gemeldet und hat geantwortet, nee, wir sehen das anders, es ist eine Genehmigung erforderlich. Und hat eine sogenannte Genehmigungspflicht festgesetzt. Das heißt, hat also dem Anfragenden eine Verpflichtung auferlegt, für die Ausfuhren in die Türkei eine Genehmigung zu beantragen. So. Dann ruhte der See bis zum Folgejahr, wieder Januar 25. Da hat dann das Unternehmen tatsächlich diesen Ausfuhrgenehmigungsantrag gestellt, hat er noch dabei geschrieben, es ist total dringend und hat dann in der Folgezeit vom BAFA mehrere Aufforderungen bekommen, Unterlagen nachzureichen, um dann wenige Wochen später die Information zu bekommen, Anfang Februar, dass dieser Antrag in die Ressortabstimmung geht. Das gibt es. Wenn ein Ausfuhrgenehmigungsantrag beim Bundesamt gestellt wird, kann das Bundesamt vor allen Dingen wegen der politischen Dimension, außenpolitische, sicherheitspolitische Dimension, die Entscheidung über diesen Antrag den Ministerien überlassen. Das heißt, man schickt das Ganze nach Berlin zu den verschiedenen Ressorts, meistens das Auswärtige Amt und Verteidigungsministerium und auch andere beteiligt, natürlich das Wirtschaftsministerium als übergeordnete Behörde. Und dann kann von den Ministerien eine entsprechende Stellungnahme eingeholt werden. Das kann durchaus einige Zeit dauern. Allerdings, Antragstellung war 31. Januar 25 und noch nicht mal 6 Wochen später ist dem Unternehmen so ein bisschen der Kragen geplatzt und gesagt, Mensch, jetzt warten wir schon so lange auf unsere Genehmigung. Und dann haben die gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen. So viel erstmal vom Fall. Ich glaube, 2 Dinge sind besonders an dem Fall. Das eine ist, das haben wir auch in der Beratungspraxis häufiger erlebt, man wendet sich an das BAFA und fragt einfach nach, bestätige mir doch bitte mal, dass der Vorgang keiner Genehmigung bedarf und ist dann völlig überrascht, wenn man genau diese Genehmigungspflicht als Antwort bekommt. Was natürlich bedeutet, es dauert jetzt länger. Auch das haben wir bei verschiedenen Fallgestaltungen gesehen, aber das ist halt so, wenn man die Frage stellt, was ja durchaus sinnvoll sein kann, dass man sie stellt, dass dann auch eine entsprechende Genehmigungspflicht als Antwort kommt und das ist diesem Unternehmen auch passiert. Insofern etwas, was nicht so häufig, aber durchaus gelegentlich vorkommt. Und das Zweite, was an der Sache besonders ist, und da muss ich jetzt sagen, das ist vielleicht ein bisschen übernervös, wenn ich mir diesen Hinweis erlauben darf. Also wenn ich den Antrag da tatsächlich erst am 31. Januar stelle, dann direkt nach 6 Wochen gerichtliche Hilfe in Anspruch nehme, das ist nun wirklich sportlich. Wahrscheinlich aus einer gewissen Frustration heraus, dass dieser Antrag im Berliner Miteinander der Behörden unterzugehen droht. Das mag ja durchaus sein. Aber Sabine, wie lange dauert sowas üblicherweise? Wenn du das so sagen darfst. Ich meine, das sind ja immer politische Aspekte.
Ja, also ich sag mal so ein Genehmigungsantrag kann wirklich, wenn es was Einfaches ist, innerhalb von 6 Wochen oder 3 Monaten beschieden werden. Aber wenn wir über diese Ressortabstimmungen gehen und die Damen und Herren auch noch politische Noten austauschen mit dem Empfangsland und sich da auch nochmal öffentliche Endverbleibserklärungen einholen und dergleichen, da kann man schon mal 2 Jahre ins Land gehen. Sowas kann passieren. Also ich finde es auch wirklich sehr, sehr sportlich, nach 6 Wochen zu sagen, also jetzt aber hier her mit der Genehmigung. Also das finde ich wirklich sehr, sehr sportlich.
Ja, also du hast schon gesagt, die unterhalten sich natürlich untereinander. Es gibt da Gremien, die sich regelmäßig treffen, das ist so. Teilweise werden auch andere Behörden involviert, um nochmal Informationen zu bekommen. Das ist ihnen jetzt nicht mal realistisch, so sehr ich mich freue, wenn es schnell gehen muss. Aber es ist nicht realistisch. Also ja. 6 Wochen sind nicht realistisch. Aber trotzdem ist wichtig zu wissen, wir in Deutschland als Rechtsstaat können natürlich trotzdem entsprechend zu Gericht gehen. Aber ich glaube, muss man deutlich sagen, es ist nicht überraschend, dass das zuständige Gericht gesagt hat, also 6 Wochen ist ein bisschen knapp.
Ja.
Da werden wir jetzt nicht als Gericht jetzt drüber entscheiden. Und was das Gericht vor allen Dingen deutlich gemacht hat, und deswegen habe ich die Entscheidung mir auch angemerkt, sie ist auch in unseren Jahresupdate-Veranstaltungen drin. Das Verwaltungsgericht hat hier nochmal sehr schön dargelegt, welche Möglichkeiten bestehen, eine Entscheidung beim BAFA zu beschleunigen. Denn wie du sagst, 6 Wochen, also ich kenne sogar Fälle, die deutlich schneller gegangen sind, aber das sind halt auch Ausnahmen. Aber vollständige Antragsunterlagen, man sagt das immer so. Jeder behauptet, er hätte vollständige Antragsunterlagen gestellt und dann sind doch Nachfragen seitens der Behörde. Und das war hier auch so, die haben also mehrere Sachen noch nachgefragt, die man möglicherweise hätte vorher erkennen können. Dann in einem solchen Fall, wenn ich von der Verwaltung erfahre, steht Sorge, es war ja hier Lieferung in die Türkei, Sorge, die Ware geht nach Russland. Wenn ich also diese Umgehungssorge höre, dann muss ich an der Stelle natürlich nachbessern. Da muss ich irgendwas bringen, damit ich sicherstelle, damit auch jeder glaubt, dass das wirklich auch dann da verbleibt, wo ich es hinschicke. Ob das im Einzelfall geschehen ist, weiß ich nicht, wird nichts weiter zu gesagt. Aber das ist, glaube ich, der große Knackpunkt dieses Verfahrens. Da haben wir ja auch jetzt im Russland-Embargo sogar noch den optionalen Verwaltungsmechanismus bekommen. Die Möglichkeit, dass die Behörde sogar eine eigene Genehmigungspflicht auferlegt. Das war damals 24 noch nicht. Aber ich glaube, hier sind wir im schwierigen Umfeld. Und 6 Wochen sind wir uns einig, ist zu wenig. Aber es ist, glaube ich, auch ohnehin selten, dass man zu Gericht geht, oder? Ich meine, du musst jetzt nicht sagen, wie häufig ihr bei Gericht wart. Das dürftest du wahrscheinlich auch nicht. Aber ich kann aus unserer Beratungspraxis sagen, ein Gerichtsverfahren dauert lange.
Also es, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir aus meinen langen Jahren nicht bekannt. Ja. Und wie gesagt, es ist doch immer hilfreich, auch bei der BAFA dann auch vorstellig zu werden und zum Beispiel auch ein Projekt zu erklären. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch, finde ich, als Unternehmen doch auch gut, wenn die Behörde umfangreich das Ganze untersucht und mich auch als Unternehmen damit schützt. Ja, weil ich möchte ja auch nicht, dass meine Ware, wenn sie für die Türkei bestimmt war, in Russland auftauchen und ich bin dann in der Presse. Also bitte.
Ja, ne? Richtig.
Ja.
Also ich habe ja nicht nur das Problem, dass ich möglicherweise einen Ausfuhrverstoß habe, sondern ich habe auch das Problem, dass das Presse nachfragt, dass Bank nachfragt, dass Mitbewerber sich beklagen oder was auch immer. Das sind natürlich gerade aktuell im Umfeld des russischen Embargos gar nicht so selten vorkommende Angelegenheiten, das stimmt.
Vielleicht hatte der Beteiligte das Zollrecht im Kopf, denn wenn ich einen Bewilligungsantrag stelle, da gibt es ja Fristen im Zollrecht, bis wann die Behörde denn den Antrag bearbeiten muss und die Bewilligung erteilen muss. Ja, und
das stimmt, das ist ein guter Gedanke. Vielleicht ist das der Hintergrund gewesen. Das wird da nicht gesagt. Aber ich weiß aus den Diskussionen, als es zur letzten Novelle der Dual-Use-Verordnung gekommen ist, die ja 21 erlassen wurde, dass das auch erörtert wurde, inwieweit man das ähnlich dem Zollrecht in die neue Dual-Use-Verordnung reinschreibt, hat es nicht geschafft bis dahin. Das ist wohl so. Und wenn hier Politik einbezogen ist, dann glaube ich, dauert es immer deutlich länger. Aber wir müssen auch mal deutlich sagen, Bearbeitungszeiten von 2 Jahren sind ein Unding.
Also ja, also das hat ja nichts mit der Bearbeitung als solches zu tun, sondern es hat mit der Kommunikation zu tun. Und wenn der auf der anderen Seite ein Land steht, was eben halt in der Kommunikation schwierig ist, dann kommen auch die deutschen Behörden nicht weiter. Also es gibt alle Facetten. Ja, also das ist mit Sicherheit mein längstes Verfahren gewesen. Und wie gesagt, mein kürzestes war, was weiß ich, 6 Wochen. Ja, da war die Genehmigung da. Da ist man dann hoch erfreut. Also ich denke mir, da gibt es ganz viele Ausgestaltungen. Ja, aber da vor Gericht zu ziehen, ich glaube, das ist besser, im Dialog zu gehen.
Aber wenn es nicht vor Gericht gegangen wäre, hätten wir diesen schönen Fall nicht berichtet.
Genau, dann könnten wir nicht drüber reden.
Man muss ja auch, glaube ich, das Unternehmen verstehen. Da war unheimlicher Druck im Kessel. Und die wollten alles versuchen. Und das ist ja auch zulässig. Wie schön, dass wir in diesem Land wegen alles und jedem zu Gericht gehen dürfen, wenn nun der Schuh drückt. Also die Antwort des VG war, ihr dürft gerne Dringlichkeitsvermerke schreiben, also Hinweis, dass es eilig ist. Das bringt auch tatsächlich in der Praxis manchmal was. Was ich sagen kann, ist auch eine direkte Kontaktaufnahme mit dem BAFA, was du, Sabine, auch beschrieben hast, mit dem BAFA-Erörterung durchführen. Nun erörtert die nicht jeden Fall, aber wenn er kompliziert ist, kann man auch das mal vorschlagen. Was ich auch immer interessant finde, wenn es wirklich an der Ware hängt, dass man dann seinen eigenen Ingenieur aus dem Unternehmen bittet, den Ingenieurkollegen beim BAFA anzurufen, damit die sich nochmal von Techniker zu Techniker unterhalten. Auch das ist manchmal ganz hilfreich. Und im Übrigen die vollständige Antragsunterlagen Bereitstellung, die ist, glaube ich, auch in vielen Fällen. Denn man muss sich das auch praktisch vorstellen. So ein Antrag wird bearbeitet und dann hat der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin irgendeine Frage, stellt die und in dem Moment, wo die Frage wieder raus ist, wandert die Akte wieder in einen gewissen Umlauf, bis sie dann wieder oben auf dem Stapel ist. Das muss eine gewisse Zeit dauern. Insofern, glaube ich, kann man auch da so rein praktische Tipps geben. Ja, fein. Also das, glaube ich, beleuchtet ganz gut, wie das Antrags- und auch Auskunftsgeschäft beim BAFA in der Praxis aussieht. Habt ihr dazu noch Ergänzungen sonst? Patrick, du aus deiner Zeit, Automobilkonzern.
Ja, also wir hatten im Automobilbereich damals zu meiner Zeit noch nicht so viele Anträge. Das hat sich heute vielleicht geändert, weiß ich nicht. Deswegen bin ich froh, euch beide heute hier zu haben, dass ihr wirklich aus der Aktualität auch heraus berichten könnt, weil meine Exportkontroll-Erfahrung da schon ein paar Jahre ins Land gezogen ist, aus der Operativen heraus.
Naja, wir haben im Antragsbereich oder auch im Auskunftsbereich sicherlich ein starkes Bedürfnis an Aktualität. Die insbesondere die Embargo-Regelungen, die kommen ja Schlag auf Schlag neu. Da haben wir jetzt kurz vor Weihnachten, 19. Dezember, noch eine Veränderung Russland-Embargo gehabt und die nächste ist angekündigt für den 23. Februar wahrscheinlich. Also wir haben gerade einen Schlagbaum Express angekündigt für den 27. Da werden wir über die Neuerung des vermutlich dann erscheinenden 20. Sanktionspakets reden. Und vor allen Dingen die Notwendigkeiten, wie man die Dinge umsetzt. Ich glaube, es muss sehr engmaschig auf die Regelungen geschaut werden. Das ist auch etwas, was wir auch in allen Veranstaltungen und auch bei dir vor wenigen Wochen im Update Exportkontrolle nochmal deutlich gesagt haben, ist, man muss sich stetig informieren, ständig informieren, wenn die Regeln immer neu sind.
Also ich habe immer zu neuen Mitarbeitern gesagt, also wenn jemand dann die Challenge angenommen hat und in die Exportkontrolle gegangen ist, habe gesagt, von dem Moment an werdet ihr die Tagesschau anders sehen. Ja, also in dem Moment werdet ihr euch vor den Fernseher setzen und hört Sanktionspakete, Neues wird geschnürt und schon rattert das Gehirn los. Ups, was muss ich alles noch wieder abarbeiten, damit das dann wieder erledigt wird. Also man lebt anders damit.
Solange das nicht zu schlaflosen Nächten führt, sondern irgendwas hier im Gottes Willen, das habe ich, dann ist alles in Ordnung. Das ist schon
ja. Ja. Ich glaube, da lebt man dann mit.
Super. Das Thema haben wir ganz gut beleuchtet. Ich denke, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe des Schlagbaums. Wir versuchen das jetzt dieses Jahr häufiger zu machen, Patrick. Das war unser fester Vorsatz im Januar, sozusagen zum neuen Jahr, oder?
Absolut, absolut. Und es ist ja auch ein tolles Format und deswegen Themen gibt es auch genug, wie du auch gerade schon angedeutet hast. Das 20. Sanktionspaket steht schon vor der Tür. Ja, die Iran-Sanktionen leben wieder auf. Also ich glaube, da gibt es viele Themen, die wir dieses Jahr noch durchleuchten können in den Bereichen Zoll- und Exportkontrolle.
Okay. Ja.
Dann alles Gute. Bis demnächst.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.